Wenn wir uns fragen, warum wir was tun, wenn wir also tief in uns blicken, dann können wir uns doch darüber bewusst werden, wieso, weshalb und warum wir das so machen, wie wir es machen. Na, stimmt nicht so ganz. Der Blick nach innen ist eine trügerische Sache. Von einer Introspektionsillusion schreibt Professor Michael Paun in seinem Buch mit dem Titel Die Natur des Geistes. Michael Paun ist Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin und er ist heute bei uns zu Gast. Warum können wir unser Tun und unsere Wahrheit nicht selbst vollständig ergründen?
Na, also in Bezug auf Handlungen ist es eigentlich ganz einfach. Unser Handeln wird an vielen Stellen von unbewussten Motiven bestimmt, die uns einfach nicht zugänglich sind. Also das beste Beispiel sind wahrscheinlich Vorurteile. Jeder von uns hat Vorurteile, die sind an bestimmten Stellen auch sinnvoll. Das sind einfach Generalisierungen. Ne? Wenn wir oft oder hin und wieder mal in einer bestimmten Situation in eine gefährliche Lage gekommen sind, dann haben wir einfach das Vorurteil, dass es an der Stelle gefährlich ist. Und wir nehmen ganz viele der Charakteristika dieser Situation und assoziieren die mit Gefahr. An vielen Stellen wirken solche Vorurteile oder Übergeneralisierungen, wirken die unbewusst. Und wenn wir dann aufgrund dieser Vorurteile gehandelt haben, ziehen wir als Erklärung aber nur das heran, was uns bewusst war. Und das kann möglicherweise etwas völlig anderes sein. Wir sind abgesehen davon, wenn wir überhaupt keine Gründe finden können, ganz gut darin, quasi automatisch irgendwelche Pseudogründe anzuführen. Das hat jeder vermutlich auch schon mal bei seinem Partner oder seiner Partnerin erlebt. Also das kriegen wir ganz gut hin.
Wie gehen wir denn mit dem Reflex um? Das führt natürlich auch gerade bei Vorurteilen dazu, dass wir Leute zum Beispiel schuldig sprechen oder verantwortlich für Dinge machen, für die sie gar nicht verantwortlich sind.
Klar. Ja, also ich meine, gut, dass wir alle Vorurteile haben, ist, glaube ich, eine offensichtliche Geschichte, welche problematischen Konsequenzen das hat, also gerade anderen Menschen gegenüber auch. Dieser introspektive Bias hat einfach die problematische Konsequenz, dass wir bei uns selbst oder dass wir uns selbst von solchen Urteilen ausnehmen oder zumindest dazu neigen, uns davon auszunehmen. Das heißt, ich habe natürlich keine Vorurteile. Und der Grund ist, dass ich die Vorurteile selber in meiner Introspektion nicht erlebe. Und das ist insofern interessant, als es zeigt, dass im Gegensatz zu einer zumindest relativ weit verbreiteten Meinung, dass ich über meine eigenen Motive und auch meine eigenen Gedanken bestens Bescheid weiß, also zumindest besser als jeder andere, dass es damit nicht so weit her sein kann.
Also da hat es auch Experimente mit Menschen gegeben und längeren Interviews und Gesprächen, wo man nachweisen konnte, dass diese Menschen in diesen längeren Gesprächen sich zum Teil auch selbst widersprochen haben.
Ja, also es gibt sehr, sehr viel psychologische Evidenz aus objektiven Experimenten, wo man eben zeigen konnte, dass zum Beispiel Menschen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge über ihre eigene Erfahrung behauptet haben. Also ein ganz interessantes Experiment oder eine Serie von Experimenten war das, war zum Träumen. Also wir würden ja normalerweise sagen, also von bestimmte Träume erleben wir bewusst. Und da kann man auch so, das ist zwar meistens ziemlich verwirrt, was wir da träumen, aber so bestimmte Dinge können wir da sagen, so wie eben bewusste Erfahrungen. Von bewussten Erfahrungen erleben. Also es ist auch wieder ein Fall von solcher Selbstberichterstattung oder Introspektion. Die Frage, die man sich gestellt hat damals, beziehungsweise die man den Versuchspersonen gestellt hat, war, träumen die farbig oder schwarz-weiß? Eigentlich eine ziemlich einfache Frage und wenn man genau über seine eigenen Erfahrungen Bescheid weiß, sollte man das eigentlich sagen können. Man hat diese Versuche in den 40er Jahren gemacht und da hat die Mehrheit der Versuchspersonen gesagt, ja, sie würden schwarz-weiß träumen. Dann hat man dieselben Fragebögen herausgekramt in den 90er Jahren, hat den Leuten nochmal, also Versuchspersonen, die gut ausgesucht waren, dieselben Fragebögen vorgelegt und die haben dann gesagt, sie würden farbig träumen. Komische Geschichte. Natürlich kann es sein, dass sich die Farbe von Träumen in der Zeit verändert hat. Wäre schwierig zu erklären. Die naheliegende Vermutung ist, dass die Leute sich haben beeinflussen lassen von den visuellen Medien, die in den 40er Jahren hauptsächlich schwarz-weiß waren und in den 90er Jahren dann wieder farbig. Das würde bedeuten, dass unser introspektives Urteil über etwas, was wir unmittelbar erfahren haben, dass es beeinflusst wird von bestimmten Hintergrundannahmen. Und dafür gibt es eine Menge anderer Belege.
Und erlauben Sie mir die Frage, wie gehe ich denn jetzt praktisch damit um, wenn ich so eine Art Pippi Langstrumpf-Weisheit in mir trage, witte, witte, witt, ich mache mir die Welt so, wie sie ich gerade gebrauchen kann oder so, wie sie mir gerade nützlich erscheint, in meinen Reflexen auf bestimmte Situationen zu reagieren.
Naja, also in der Regel Auch das ist wichtig zum Verständnis solcher psychologischen Experimente. In vielen Fällen ist es so, dass man in solchen psychologischen Experimenten Fehlfunktionen von geistigen Prozessen versucht zu analysieren, um diese geistigen Prozesse besser zu verstehen. Diese Fehlfunktionen treten häufig aber nur in Extremsituationen aus. Normalerweise funktioniert diese Introspektion eigentlich ganz gut. Also wir sagen nicht immer irgendwas Falsches. Nur in bestimmten Extremsituationen oder Situationen, die für uns jetzt nicht so besonders wichtig sind, also wie zum Beispiel träumen wir jetzt farbig oder schwarz-weiß, das ist jetzt nicht so ganz die völlig entscheidende Sache, da kommt es zu solchen Fehlfunktionen. Das gilt zum Beispiel auch für die Wahrnehmung. Ja? Es gibt unter bestimmten Extrembedingungen, machen wir die verrücktesten Wahrnehmungsfehler. Aber normalerweise funktioniert das natürlich prima. Aber diese Wahrnehmungsfehler helfen uns bzw. helfen Wissenschaftlern, besser zu verstehen, auch wie die Wahrnehmung unter normalen Bedingungen funktioniert.
Okay, es gibt also die Introspektionsillusion. Da kommen wir jetzt im Augenblick nicht so richtig weiter. Jetzt drehen wir den Spieß mal um von außen. Aber sind wir auch nicht voll und ganz erklärbar, oder?
Ja, also im Moment sind wir weder von außen noch von innen ganz erklärbar. Und ich vermute, dass das auch noch eine ganze Weile so bleiben wird. Aber was man natürlich machen kann, man kann das Wissen, das wir selbst von uns haben, und das Wissen, das man von außen erwerben kann, miteinander kombinieren. Und damit kann man natürlich eine Reihe von Fehlern, auch eine Reihe von Besonderheiten entdecken. Wichtig ist nur, dass es nicht ein Privileg von einer Seite gibt. Also es ist weder so, dass wir alles verstehen und alles beschreiben können, wenn wir nach innen blicken. Und dann ist genauso falsch, wenn man der anderen Seite ein vollständiges Privileg gibt, sondern es gibt halt Situationen, in denen können wir wesentlich besser selbst beurteilen, welche Erfahrungen wir machen, was wir gedacht haben und so weiter. Und es gibt Situationen, in denen man das besser aus der Außenperspektive beurteilen kann. Und Wissenschaft sollte versuchen, beides miteinander zu kombinieren.
Also nie nur in eine Richtung schauen, aber es bleibt auch dabei, dass wir uns wohl nie voll und ganz ergründen können. Gibt es dann vielleicht doch so etwas, das eine eigene Wirklichkeit hat, etwas Geistiges, das den physikalischen Dingen vielleicht sogar vorausgeht und das man dann eventuell auch Gott nennen könnte?
Na, das sind jetzt drei Fragen. Einmal gibt es Gründe für die Annahme, dass es prinzipiell unmöglich ist, uns die wesentlichen geistigen Funktionen zu erklären und zu verstehen? Da würde ich sagen, wie gesagt, wir sind noch ganz weit davon entfernt, aber wir sollten uns davon auch nicht, wie soll man sagen, mutlos machen lassen. Also das heißt noch lange nicht, dass wir das niemals verstehen werden. Ich glaube, es bestehen schon realistische Aussichten, die grundsätzlichen Funktionen zu verstehen. Nicht jedes einzelne Detail, aber die grundsätzlichen Funktionen. Zweite Frage, was heißt das für den Geist? Nehmen wir mal an, wir könnten wirklich die grundsätzlichen geistigen Funktionen mit Methoden der Neurobiologie, die dann vermutlich völlig anders aussehen werden, könnten wir verstehen. Heißt das, dass es den Geist nicht gibt? Natürlich heißt es das nicht. Das ist ja gerade der Gegenstand unserer Erklärung. Das wäre genauso, die Leute haben zum Beispiel bis ins 19. Jahrhundert gedacht, Leben kann man nur durch eine Lebenskraft erklären. Und dann hat man irgendwie, ist der Lebenskraftbegriff außer Mode gekommen, aber nicht etwa, weil es plötzlich niemand mehr lebendig war, sondern weil man einfach eine bessere Theorie zum Verständnis des Unterschiedes zwischen belebten und nicht belebten Wesen gefunden hatte, nämlich biologische Theorien. So 100% ist das alles bis heute noch nicht verstanden, aber wir sind zumindest auf einem ganz guten Wege. Und genauso ist das auch mit dem Geist. Dadurch, dass ich etwas verstehe, geht das Phänomen auch nicht verloren. Schließlich religiöse Überzeugung. Es gibt eine weit verbreitete Vorstellung, dass wir, wenn wir wirklich geistige Prozesse auf Prozesse in unserem Gehirn zurückführen würden, dass damit religiöse Überzeugungen in Frage gestellt wurden. Das ist eine Vorstellung und ich glaube eine Illusion, eine Fehlvorstellung, die naturwissenschaftliche Entwicklung immer begleitet hat. Also dass religiöse Überzeugungen durch wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage gestellt werden. Ich selber bin Atheist, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es diesen Gegensatz nicht gibt. Wenn Sie religiöse Überzeugungen haben, auch die religiöse Überzeugung, den Tod Ihres Körpers zu überleben, warum sollte es Gott nicht möglich gewesen sein, geistige Prozesse anders zu realisieren als durch das Gehirn? Die werden dann, gut, das Gehirn kann vielleicht vergehen, aber sie werden auf eine andere Art und Weise realisiert. Dazu brauchen Sie noch nicht mal eine immaterielle Seele zusätzlich zum Gehirn. Also Sie müssen kein Dualist sein, wenn Sie religiöse Überzeugungen haben.
Also das Naturwissenschaften, wenn jetzt einer Gehirnforscher ist und sagt, ich kann das alles herausfinden, was den Menschen im Gehirn ausmacht, weil ich jede Gehirnwendung entschlüsseln kann, kann er trotzdem zur gleichen Zeit sagen, es bleibt da ein Restraum für Gott.
Es ist kein Restraum. Das ist auch wieder so eine Fehlvorstellung. Also die Naturwissenschaftler, die rücken Gott oder die rücken, in der Philosophie gibt es das ja genauso, ne? Also die Philosophie wird immer weiter eingeschränkt dadurch, dass die Naturwissenschaftler alles erklären. Nein. Das sind Dinge, wenn man erstmal verstanden hat, was der Unterschied ist zwischen philosophischem Denken und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, dann sieht man, dass der Bereich der Philosophie nicht eingeschränkt wird durch das Fortschreiten der Naturwissenschaften, sondern es werden immer neue Fragen aufgeworfen. Es werden natürlich, Philosophen haben manchmal über die Stränge geschlagen, haben behauptet, sie könnten Dinge voraussagen oder erklären, für die eigentlich die Naturwissenschaften gut, die eigentlich Bereich der Naturwissenschaften sind. Ja gut. Das wird man zurücknehmen müssen, aber es bleibt. Und ich glaube, dasselbe gilt für religiöse Überzeugungen. Die werden durch die Naturwissenschaften nicht in Frage gestellt.
Also auch Ihr Buch, Die Natur des Geistes, das ist ja jetzt kein Buch, das jetzt, Sie sagten gerade, dass Sie Atheist ist, das jetzt Gott unbedingt zu widerlegen versucht. Darum geht Überhaupt es in diesem nicht. Buch Nö. Ganz und gar nicht. Was es aber auch macht, so habe ich es gelesen, ich benutze jetzt auch mal wieder so ein altes, religiös aufgeladenes Wort, also mich hat es auch so ein bisschen demütig gemacht, weil es mir auch aufgezeigt hat, wo unsere Grenzen in der Erfahrbarkeit des eigenen Seins liegen, ohne jetzt da in Demut zu erstarren und zu sagen, okay, es hat jetzt keinen Sinn, da mehr weiter hinzugucken oder weiter zu forschen und machen und zu tun. Aber trotzdem sollte ich mir dieser Grenzen, wenn ich zu einseitig zum Beispiel in eine Richtung blicke, bewusst sein, oder?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also es ist wichtig zu sehen, also wie gesagt, Demut ist jetzt wieder so ein Wort, das mir nicht so ganz nahe liegt. Aber ja, es ist extrem wichtig, dass wir die Grenzen auch unseres Wissens über uns selbst kennen. Dass wir anerkennen, dass in bestimmten Situationen andere Leute, auch unsere Freunde oder Ehepartner oder wer auch immer, besser verstehen können, was wir machen und warum wir es machen als andere Leute. Das hat also auch eine ganz praktische Anwendung. Aber für mich ist natürlich in dem Falle die wissenschaftliche Anwendung interessant. Also dass auch mit naturwissenschaftlichen Methoden eben die Möglichkeit besteht, hinreichend zu verstehen, wie geistige Prozesse zustande kommen. Und wie gesagt, die werden damit nicht in Frage gestellt.
Also hat es auch so etwas wie der alte Indianerspruch, der sagt, versuche auch immer in den Schuhen des anderen zu gehen, ja, um die Welt zu verstehen.
Ja, das ganz wichtiger Punkt, also die Perspektive eines anderen zu übernehmen. Ja, und das ist auch wieder so ein Bereich, also das ist, also Perspektivübernahme ist eine Fähigkeit, die man gerade in den letzten Jahren in der Sozialpsychologie und der Entwicklungspsychologie besser verstanden hat. Und man hat damit auch besser verstanden, welche Grenzen diese Fähigkeiten hat und welche psychopathologischen Einschränkungen dieser Fähigkeit es gibt, wie diese Fähigkeit entsteht und so weiter und so fort. Und damit verstehen wir sehr viel mehr von uns selbst. Und noch einmal, wenn wir etwas verstehen, löst sich das Phänomen, das wir verstehen, nicht auf. Wenn Sie verstehen, wie Ihr Auto funktioniert, kann Ihr Auto am nächsten Morgen immer noch vor der Tür stehen.
Also Ihr Buch ist, wir merken das hier schon aus dem Gespräch, Ihr Buch warnt davor, vor einer Engführung der Begriffe und auch vor einer Engführung bestimmter Wahrheiten, ist auch sowas, was dazu auffordert, größer und weiter zu denken, also uns ein bisschen zu befreien und durchaus zu schätzen, was wir haben, aber auch mehr Dinge, die scheinbar gegensätzlich sind, versuchen zusammenzudenken und eben darüber hinaus zu denken.
Ja, größer, weiter. Das kommt ja so aus dem Sport.
Nein, nicht besser. Weiß ich nicht.
Ja, die Punkte, die mir wesentlich sind, ist, dass man versucht, genau zu bleiben, dass man versucht, sich nicht von bestimmten Ängsten leiden zu lassen. Und das, und da kommen wir jetzt wieder auf diese Perspektiven zurück, dass wir uns auch bewusst sind der historischen Relativität unseres eigenen Standpunktes. Also man kann, wenn man in die Geschichte zurückgeht, immer wieder sehen, also gerade wenn es um die Erforschung von Geist und Gehirn denkt, dass die Leute zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge einfach noch nicht wissen konnten. Und das, wenn man sich das dann genauer anguckt, das gilt auch für die Theorie der Seele, dass die Theorien aus der zeitgenössischen Perspektive extrem rational waren. Und dann müssen wir uns einfach klar machen, uns wird das vermutlich genauso gehen. Wenn die Leute sich in 100 Jahren oder 200 Jahren unsere Theorien angucken, dann werden die sich fragen, wie konnten die damals nicht erkennen, dass? Nur was hinter diesem das steht, das wissen wir heute noch nicht. Wir müssen nur davon ausgehen, dass es ziemlich viel gibt, was wir heute noch nicht sehen. Und dessen sollten wir uns einfach immer bewusst sein.
Vielen Dank, Michael Paun. Der Professor am Institut für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin hat ein erhellendes Buch darüber geschrieben, wie wir Menschen uns verstehen und als was wir uns sehen. Die Natur des Geistes, so heißt sein Buch. Es ist im S. Fischer Verlag erschienen. Das Buch hat 320 Seiten und kostet 25 Euro. Dankeschön.